Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sandsäcke zum Schutz von bedrohten Gebäuden im Krieg, was in der Ukraine gerade Alltag ist, kann man auch ja, zum Beispiel als künstlerisches Statement derzeit bei der Biennale in Venedig sehen. Da gibt es diesen Turm aus Sandsäcken als Sinnbild für den tobenden Krieg. Wer Kulturgüter zerstört, der begeht ein Kriegsverbrechen. So ist es in der Haager Konvention von 1954 festgeschrieben. Und der Mann, der diese Haager Konvention mit auf den Weg brachte, war Nikolaus Röhrig, ein russischer Künstler, Weltreisender und Denker, der 1917 nach New York emigrierte. Hans von Trotha kommt gerade aus New York zurück und hat dort das Röhrig-Museum entdeckt und besucht. Wären Sie, Hans von Trotha, in dieses Museum auch gegangen, wenn es keinen Krieg in der Ukraine gäbe?
Ich war selbst eingeladen zu einer Veranstaltung, bei der es um Kultur und Barbarei ging, gar nicht direkt. Es ging eigentlich um Hitler und den Nationalsozialismus, aber eben auch darum, dass es Institutionen und Menschen gab, die daran geglaubt haben, dass eine internationale zusammenhaltende Kultur immer stärker ist als die Barbarei. Und wir sind ja gerade wieder vom Gegenteil überzeugt worden. Und diese Parallelen sind ja bestürzend. Und dann hat mir ein befreundeter Kunsthistoriker den Tipp gegeben, dass es da dieses Museum gibt, ganz weit oben in der Upper West Side. Ein Haus, das dem Maler selbst gehört hat. Er war Jahrgang 1874, hat einen sehr speziellen Malstil entwickelt, Landschaften gemalt. Aber nicht nur das, er hat eben auch geschrieben, er hat Archäologie betrieben, er hat Geografie betrieben, er ist sehr viel gereist. Und er ist auf die Idee gekommen, eine völkerrechtlich bindende Vereinbarung zu schaffen, wie man in einem bewaffneten Konflikt vorgeht, um schützenswerte Kulturgüter zu schützen. Und das ist tatsächlich als der Röhrig-Pakt in die Geschichte eingegangen. 1937 kam der zustande und interessanterweise juristisch, der ist immer noch gültig, ist aber quasi aufgegangen in der Haager Konvention. Was aber tatsächlich auf Röhrig zurückgeht, ist diesen Aspekt völkerrechtlich zu thematisieren.
Was war denn das für ein Typ, dieser Nikolaus Röhrig?
Also das war ein kultureller Macher.
Aktivist würde man heute vielleicht sagen.
Ein Aktivist. Um ihn rum passierten die Kriege, ist auch vor der Revolution geflohen. Er war Russe, ist 17 nach Finnland gegangen, kam dann nach New York, hat da sein Institut gegründet. Und er sah dann eben schon den nächsten Krieg wieder aufkommen und war aber eben jemand, der gesagt hat, die Kultur muss etwas tun, auch wenn der Krieg tobt, um die Kultur über den Krieg hinaus zu retten.
Auch anscheinend aus der Erfahrung heraus, dass man aus den Kriegen nicht lernt, sie beim nächsten Mal zu verhindern. Es gibt dieses Röhrig-Zitat von kurz nach dem Kriegsbeginn 1939, das ich auf der Website des Museums gelesen habe. Da heißt es, am 1. August 1914 befanden wir uns in einem Tempel, am 1. September 1939 im Himalaya. Damals, also 1914, konnten wir diesen menschlichen Wahnsinn nicht begreifen. Und jetzt, 1939, will das Herz es nicht zulassen, dass ein neuer Horror in die Welt gesetzt worden ist. Zitat Ende. Also diese emotionale Verweigerung im Angesicht der Realität. Meint er mit wir denn die ja, kulturelle Elite?
Wir sind in dem Fall, glaube ich, wirklich die Kulturschaffenden, die das ja ganz viel reflektieren, die auch ganz viel warnen. Dieses Zitat, ich habe das auf der Website auch gesehen, das ist ja wirklich berührend, weil das genau das ist, wie es uns jetzt geht. Wir haben gedacht, dass wir so viel Kultur erzeugt haben international, dass es nicht nochmal passieren kann. Das war ja auch Frau Baerbock, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, weil wir gedacht haben, das ist stark genug. Und dann reicht einer. Deswegen finde ich diesen Ort so inspirierend, dass das bisher eine der wenigen Antworten ist, die ich gefunden habe, wie wir weitermachen, wenn dieser Krieg vorbei ist. Also im Moment ist es ja einfach wirklich das Zusammenzucken vor dem, was da passiert. Aber danach muss ja wieder was aufgebaut werden. Aber wir können nicht einfach so weitermachen, weil wir sind ja blind in die Sackgasse gerannt. Und das ist jemand, der sehenden Auges quasi aufs Schlachtfeld gelaufen ist und gesagt hat, wir tun hier was.
Also ein pragmatischer Ansatz. Der Ansatz im Prinzip aus der Erkenntnis, eigentlich wissen wir, dass ein Krieg immer möglich ist, das können wir nicht verhindern. Also ist das das richtige Verständnis? Ja. Und dann zu sagen, wenn es denn dann kommt, dann müssen wir dafür Sorge tragen, bestimmte Sachen zu schützen. Ist ja interessant, dass er dann sagt, die Kulturgüter.
Ja, wie behalten wir die Aufmerksamkeit für die Kultur und wie bewahren wir sie physisch, damit sie auch spirituell und geistig nach dem Krieg weiterhin zur Verfügung steht? Und was ich das Ermutigende und Trostreiche an dem Ansatz von ihm finde, ist, dass er wirklich sich eine neue Idee ausgedacht hat, um das zu machen, nämlich einen Pakt dafür, eine völkerrechtliche Formulierung dafür und sogar ein Label. Das ist eines von den Sachen, die wir so erhalten müssen. Er hat ein Zeichen erfunden, das ist das, was nach der Haager Konvention diese kleinen blau-weißen Plaketten geworden sind. Bei ihm waren das drei rote Kreise von einem weiteren roten Kreis umgeben auf weißem Grund. Und das waren für ihn die Wissenschaft, die Kunst und die Religion, die man zusammenhalten muss. Und seine Anhänger nannten das sozusagen das Rote Kreuz der Kultur oder das Banner des Friedens. Und das ist ungeheuer visionär, das 1937 zu sagen, wir identifizieren die Dinge, vor denen der Krieg Halt machen muss. Und wir, die Künstlerinnen und Künstler und die Kunst verstehen und voranbringen wollen, wir müssen dafür sorgen, dass die Kunst geschützt wird. Das hat nicht funktioniert, aber das ist für uns die Aufgabe. Wir müssen uns, wenn das vorbei ist und wir wieder eine Zukunft planen können, Gedanken machen, aus dieser Tradition heraus Dinge zu schaffen, die dann funktionieren.
Es funktioniert ja eigentlich nie, weil im Krieg werden auch immer Kulturgüter zerstört.
Ja, es funktioniert nie. Wir haben aber, jetzt mal ehrlich, wenn wir in den Spiegel gehört, die letzten Jahrzehnte geglaubt, wir hätten es dahin gebracht. Nicht zuletzt wegen ihm. Ich bin nicht bereit, die Hoffnung völlig aufzugeben und zu sagen, es hat alles keinen Sinn, sondern ich möchte von solchen Leuten lernen, wie kann ich in einer solchen Situation neue Gedanken entwickeln, Modelle, völkerrechtliche Modelle, kulturpolitische Modelle, whatever, die mir dann nochmal die Hoffnung geben, dass es funktionieren kann.
Dieser Nicolas Röhrig muss ja ein unglaublich einflussreicher Mann gewesen sein, dass er als Künstler diesen Pakt, aus dem dann eben die Haager Konvention hervorging, später überhaupt durchsetzen konnte.
Ja, er muss was ganz Charismatisches gehabt haben. Also er ist nach Indien dann gegangen, hat da auch ein Institut gegründet, ist auch gestorben. Hatte eben, wie gesagt, diese Schule, die sogar ihr eigenes kleines Hochhaus gebaut hat in New York. Die ist dann Opfer der Wirtschaftskrise geworden, da konnte er es nicht mehr finanzieren. Er hat eben nicht nur gelesen, geschrieben und gedacht, sondern er hat gemacht. Und er ist auch mehrfach, Röhrig ist auch mehrfach für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden, hat ihn leider nicht gekriegt. Finde ich schade, denn dann würden ihn wahrscheinlich mehr Menschen kennen. Es gibt interessanterweise übrigens zwei Museen, die nach ihm benannt sind. Eines in New York und eines in Moskau.
Apropos Moskau, Russland hat die Haager Konvention auch unterzeichnet. Da kann man natürlich jetzt sich fragen, was bringt das am Ende? In der Ukraine wird ja auch Kulturgut zerstört. Also was bringt die Haager Konvention, außer, wie Sie anfangs gesagt haben, Trost?
Also wenn Regierungen sich an Verträge halten würden, gäbe es keinen Krieg. Der Krieg ist immer eine Grenzüberschreitung im metaphorischen Sinne und dann im Wortsinne. Und vollkommen richtig, die Frage ist, ist die Kultur so wichtig, dass wir vor allem über sie reden müssen? Nein, das ist natürlich nicht, aber wir reden ja nicht nur über die Kultur, wir reden jetzt über die Kultur. Und ich sehe es tatsächlich als etwas, was für die Zeit danach gedacht ist. Wir müssen Kultur retten, damit sie danach wieder funktionieren kann und danach womöglich auch vielleicht etwas mehr dazu beitragen kann, es zu verhindern, als das jetzt der Fall war. Und es war tatsächlich die erste Inspiration, die ich hatte in diesen letzten Monaten, die mir die Hoffnung gegeben hat, dass man irgendwo anfangen kann zu denken, weil er das eben immer getan hat. Ich würde mal vermuten, sehr wohl wissend, dass er quasi von der Seite kommt. Und deswegen, wie gesagt, hat er ja nicht gesagt, wir müssen den Krieg verhindern, sondern wir müssen im Krieg überleben. Und das finde ich einen ungeheuer wichtigen Gedanken. Jetzt, um ihn aufzubewahren, weil jetzt muss man einfach die Ukraine unterstützen, 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 wie immer man kann. Aber danach müssen wir ja auch wieder da sein. Und dafür würde ich mir diesen Gedanken und dieses Museum aufbewahren und mir Rat holen bei ihm.
Hans von Trotha über Nicolas Röhrig, einen Künstler, einen Denker und Aktivisten mit Weitsicht und Überzeugungskraft und Wegbereiter der Haager Konvention.